90 Minuten FM.
Also die Pressekonferenz, ich glaube nach dem Altach Match war es, wo eigentlich nach dem Sieg sozusagen der Rapid-Trainer mit hängendem Kopf da gewesen ist und der Altach-Trainer mit erhobenem Haupt da gesessen ist. Das war schon sehr bezeichnend.
Herzlich willkommen zum 90 Minuten FM Fußballjournal. Das ist die 20. Episode. Mein Name ist Georg Sander und ihr liebe Fußballfreundinnen und Freunde, habt gerade 90minuten.at Chefredakteur Michael Fiala gehört, wie er sich über die Krise beim SK Rapid Gedanken gemacht hat. Und Krisen, da gibt es ja einige in Österreichs Fußball, vor allem bei den sogenannten Großclubs, währenddessen die kleinen Clubs gerade eigentlich gar nicht so schlecht performen. Insofern, es gibt Krisen und Chancen in der Bundesliga, vor allem auch in Europa. Aber dann gibt es auch wieder Faktoren, die da mitspielen, wie Schiedsrichter, die einem das Leben manchmal etwas schwer machen. Über all das habe ich mich mit 90minuten.at Chefredakteur Michael Fiala unterhalten. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, hallo Michael, wir treffen uns, um über den Saisonstart in Österreichs Bundesliga und im Europacup zu sprechen. Es gibt einige Themen, durch die wir uns durcharbeiten wollen. Und das Offensichtlichste nehmen wir gleich zu Anfang. Die Tabelle schaut auf den ersten zwei Plätzen ungefähr genauso aus wie letztes Jahr. Salzburg sehr souverän, dahinter der LASK mit ein paar Abstrichen, weil sie ja auch durchrotieren. Der WRC hat noch nicht so viele Punkte, präsentiert sich weiterhin sehr, sehr stark. Aus deiner Sicht, warum hat sich da jetzt so wenig geändert? Weil die Konkurrenz hatte ja auch Aufgaben, hat sich was überlegen können und offensichtlich nicht überall die richtigen Schlüsse daraus gezogen.
Ja, zuerst auch hallo von meiner Seite. Warum hat sich so wenig geändert auf den ersten Blick? Das liegt aus meiner Sicht einmal daran, wenn man jetzt auf Salzburg schaut, dass sie es, glaube ich, gut geschafft haben, den Abgang von Marco Rose aus meiner Sicht mit einer ziemlich generalstabsmäßigen Vorbereitung, also jetzt nicht nur was die Bundesliga betrifft, sondern auch was die internationalen Spiele betrifft, das werden wir allerdings erst sehen, also mit einer ziemlich generalstabsmäßigen Vorbereitung sozusagen den Übergang von Rose auf Jesse Marsch sozusagen gut zu meistern. Es gibt natürlich schon Unterschiede im Spiel ein bisschen zu erkennen, das war jetzt vielleicht gar nicht zu überraschen, aber es gibt ein paar Unterschiede, dazu kannst du vielleicht nachher dann auch noch als Salzburg-Experte was sagen. Aber in Summe, sozusagen, so wie sich Salzburg darauf vorbereitet hat und auch natürlich mit der spielerischen Qualität, mit dem Material, dass sie sozusagen auch die Abgänge kompensiert haben, ist es einfach für Österreich, für das aktuelle sozusagen Konkurrenzniveau so stark, dass Salzburg aus meiner Sicht vollkommen verdient da oben steht und ich glaube, man braucht auch gar kein großer Experte sein, um zu prophezeien, dass Salzburg in den nächsten Wochen da auch nichts anbrennen lassen wird. Man wird natürlich sehen, wie die Champions League sich auswirken wird. Die Champions League ist schon nochmal was anderes als Europa League Gruppenphase. Möglicherweise ergibt sich da die eine oder andere Möglichkeit für andere Vereine, da mal was abzustauben. Aber im Großen und Ganzen wird Salzburg da vorne, glaube ich, wegmarschieren. Ja.
Ich finde es halt neben dem Punkt, dass Salzburg qualitativ hochwertige Spieler hat, die klug einsetzt, teilweise im Winter holt und dann garantiert das einfach einen sehr smoothen Übergang. Das sieht man eben bei Nett, bei Haaland ganz deutlich, die haben sich akklimatisieren können. Ich finde es auch sehr spannend, wie sich teilweise die Leihspieler entwickelt haben. Also, dass man wirklich bei einem Okugawa jahrelang sich Zeit lässt, dem auch die Zeit gibt, ist natürlich auch eine finanzielle Frage, ob ich mir dann so einen Kader auch leisten kann. Aber das machen sie richtig, richtig gut. Sie spielen, finde ich, etwas gefährlicher. Ich orte da schon ein paar Probleme in der Innenverteidigung, weswegen ich den Wöber-Transfer sehr, sehr gut finde, weil ich einfach den Eindruck habe, und das hat man auch gesehen, ich glaube, André Ramalho ist nicht zufällig zurückgekommen, er hat seine Qualitäten, aber er ist meiner Meinung nach einfach ein Stück zu klein und auch mittlerweile ein Stück zu langsam für das, was sie spielen, weil sie schon noch ein Stück weiter vorne spielen, nochmal aggressiver auf den Ball losgehen und sehr hohe Ballgewinne haben, und wenn es dann halt nach hinten geht, wird es schwierig, da kann man sich derzeit auf die Antizipationsfähigkeit vom Onguene schon verlassen, aber ja, auf internationalem Niveau, ich glaube, das hat man vor allem im Test gegen Chelsea gesehen, geht es dann ratzfatz und du hast ein paar Dürreln eingefangen. Ja, ob sie jetzt in der Champions League einen super Auftritt hinlegen, ist, glaube ich, ein bisschen egal. Ein Traum wäre es natürlich mindestens Platz 3, das ist, glaube ich, auch von den Mannschaften, die in den Töpfen drin sind, gut drinnen. Wäre natürlich schön, sind dann wieder Punkte für Österreich, wie es so schön heißt, wenn sie da ins 16. Finale umsteigen. Oder vielleicht, wenn man Glück hat und sie haben in der Europa League schon einige Champions League Mannschaften geschlagen, vielleicht geht sich auch ein zweiter Platz aus. Also es wäre natürlich ein Traum. Beim LASK sehe ich wieder so, dass sie da dieses Konzept eigentlich sehr, sehr gut kopieren. Das muss man halt einfach so sagen.
Also du meinst es von Salzburg,
ja, kopieren einerseits? Ja, genau. Sie kopieren von Salzburg. Das, was Oliver Glasner hingestellt hat, fand auch die Verpflichtung von Valerian Ismail zuerst so ein bisschen komisch, aber offensichtlich zahlt sich's aus, weil es einfach, glaube ich, auch schwierig ist, als Trainer einen nahtlosen Übergang zu machen. Dann finde ich die Neuzugänge sehr spannend, die sie da haben, dass sie sich da etablieren, dass sie junge Österreicher nehmen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, was die Salzburger nicht nehmen, das nimmt der LASK, also einen Sabitzer, einen Valentino Müller, die ja wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten hatten.
Ja, also ich finde auch, also beim LASK, wir haben das ja auch schon auf 90 Minuten hat die analysiert in einer Spielanalyse, dass sozusagen auch ähnlich wie es bei Salzburg ist mit dem Trainerwechsel, beim LASK sie es geschafft haben, mehr oder weniger das fortzuführen, was letzte Saison der Glasner in den letzten Jahren mit Erfolg aufgebaut hat. Ich glaube, Valerian Ismail war auch gut beraten, da nicht allzu viel an den Schrauben zu drehen. Ein bisschen was wir da sicher gemacht haben und hat man auch schon vielleicht das eine oder andere gesehen, aber das haben sie super geschafft und ich meine, allein der Beweis, wie sie jetzt in internationalen Bewerben performt haben, was natürlich jetzt sozusagen das Sahnehäubchen ist sozusagen, aber auch in der Meisterschaft von Anfang an eigentlich sehr gut gespielt haben und bisher halt kaum Punkte abgegeben haben.
Ich glaube auch, dass es ein bisschen wurscht ist beim LASK. Also es wäre natürlich super ironisch, wenn sie in die Champions League kommen, nachdem Red Bull Salzburg es so oft durch die Qualifikation probiert hat. Wobei ich glaube, dass es dann für Salzburg auch ein Stück weit schwieriger ist, gegen eine nicht so spielerische Mannschaft zu spielen. Also gegen Partizan Belgrad, die sich dann hinten reinstellt, Roter Stern Belgrad, ist es dann natürlich ein bisschen schwierig, weil die stellen sich halt hinten rein, du musst spielen, bist hinten offen. Das heißt, es ist immer die Frage, ob du es dann als LASK nicht leichter hast gegen Basel, gegen Brüche. Aber sei es wie es ist, sie werden dort spielen, sie spielen mindestens in der Europa League, sie werden vermutlich ein paar Punkte lassen in der Meisterschaft, aber da ist genug Zeit, die sind stabil genug, um da auch in die Meistergruppe reinzukommen. Also das wird ganz gut funktionieren und ich sehe sie eigentlich auch da, wo sie jetzt sind, auf dem zweiten Platz. Das heißt, dass sie dann am Ende Dritter sind, kann natürlich passieren, wenn du ein paar Spiele verlierst, aber die sind da auf einem sehr guten Weg.
Ja, und ich meine, man muss auch dazu sagen, man kann natürlich diese Konstellation mit Jürgen Werner, die in der Vergangenheit oft kritisiert wurde, auch zu Recht. Jetzt hat er sich ein bisschen rausgenommen, offiziell sozusagen aus seiner Agentur.
Aber verkauft hat er sie ja sogar.
Verkauft, ja. Also insofern, und da merkt man halt schon auch dieses Know-how, das der Jürgen Werner hat, auch jetzt aus meiner Sicht der Botsmann-Transfer ein sehr kluger Transfer ist. Da kommen wir dann vielleicht später noch dazu, warum Rapid offensichtlich keinen Sinn mehr gesehen hat. Da wird man vielleicht dann wirklich jetzt noch später mal drauf kommen, dass es eigentlich ein Blödsinn war. Aber ja, man sieht, dass Jürgen Werner da weiß, was er tut und der Kader ist, glaube ich, gut aufgestellt. Und so wie du sagst, mag sein, dass da natürlich die Doppelbelastung für den LASK auch eine neue Erfahrung ist und da vielleicht Punkte liegen gelassen werden. Aber so wie sie bis jetzt gespielt haben, ja, die werden klipp und klar oben in der oberen Hälfte nach 22 Runden stehen und da kommen wir später eh noch zu anderen Vereinen. Das ist bei anderen Vereinen nicht ganz so klar.
Die einzige Frage, die ich mir immer stelle, sie haben jetzt wenig Leute abgegeben, also von den ganz wichtigen Spielern, nämlich auch von der Position wichtig, nur den Joao Victor, einen Außenbarker kann ich mal abgeben, auch wenn diese Geschichte natürlich dann auch wieder sehr spannend und interessant ist, auch in der Kommunikation von Seiten des LASK. Ich glaube jetzt nicht, dass die da einen großen Qualitätsabfall eben zum Beispiel mit dem Renner haben auf der Außenbahn. Aber spannend wird es, wenn dann halt solche wirklich Bonusspieler wie ein Trauner oder ein Geuginger oder auch Schlager im Tor, falls die dann Begehrlichkeiten wecken, weil die, wenn die halbwegs gut performen und irgendwer klopft an eine größere Liga, dann habe ich dann die wirklichen Schlüsselspieler weg. Aber das wird man sehen, wie sich das entwickelt. Und wer ebenfalls eben da in der Europa League Gruppenphase fix ist, das ist der WRC, was mich sehr überrascht, dass die das konservieren konnten. Auch mit Struber wieder von Red Bull einen Trainer aus dem Umfeld geholt. Mit Sean Weißmann, finde ich,
ja, wahrscheinlich
den auch Transfer gemacht.
Ja, also aus österreichischer Sicht auch, ich meine natürlich jetzt gibt es andere Transfers in Österreich, die auch noch sehr klingend sind, also die klingender sind, sagen wir so. Aber das, was der bisher gezeigt hat, wenn er das Niveau halten kann, wird man noch sehen, weil es werden sich jetzt vielleicht die anderen Teams auch ein bisschen darauf einstellen, aber Allein was er jetzt schon gezeigt hat, ist sensationell. Also ich glaube, da wird sicher die zweitmeisten Tore in der Liga geschossen hinter Salzburg. Also das ist schon toll. Und so wie du sagst, die haben es auch geschafft, sozusagen diesen Ilzer sozusagen Weg weiterzuführen. Auch nicht jetzt allzu viel verändert. Und haben diesen Übergang super geschafft. Der WRC wird oft ein bisschen gescholten dafür, da keinen Sportdirektor zu haben und so weiter und so fort. Aber die machen, sie schaffen es immer wieder sozusagen in den letzten Jahren, sich so aufzustellen, dass sie da vorne mitspielen. Und wenn man jetzt auch auf die Tabelle blickt, der WRC ist Fünfter, es schaut schon wieder so aus, als sind sozusagen der Salzburger LASK. Und dann gibt es halt ein, zwei Überraschungen, oder Überraschungsteams, ein, zwei Teams, die kleineren Teams, die vorne mitspielen, wie Hartberg und der WRC. Und dann kommen schon die, also schon, dann kommen die vermeintlich großen Vereine, die da schon ein bisschen strampeln, wie das ja nicht den Anschluss zu verlieren. Ne?
Ich glaube, was man auch so sieht beim WRC, ich bin auch sehr überrascht, welche Spieler man dann holt. Also ich frage mich dann jedes Mal, eigentlich, wenn ich drauf schaue, warum spielen eigentlich Lindl, Ritzmeier mit der Auslandserfahrung. Ich denke mir das auch jedes Mal, und das schreibe ich fast auch immer, wenn ich mal schreibe, auch dass ein Busic nach 10 Jahren im Ausland dann halt nur unter Anführungsstrichen in Mattersburg spielt. Der Riegler hat einfach einen guten Blick für diese Spieler, und ein 33-jähriger Lindl, gut, da muss ich vielleicht da hinten dem Sechser ein bisschen weniger Offensivaufgaben geben, obwohl der Lindl natürlich auch ein Fitter ist, aber der macht mir dann halt meine Assists, meine Pässe nach vorne. Da haben sie ein gutes Auge. Auch der Rest, dieses Herz der Mannschaft mit Rinic, Solbauer, die sind auch in einem guten Alter, dass das einfach gerade gut zusammenpasst. Ja, und da muss man halt schauen, wie die da weitergehen. Aber ich finde, man sieht auch bei Hartberg, die ja einen Job festgehalten haben, die auch mit Tadic gerade einen Stürmer haben, der den Ball nur, glaube ich, einmal schief anschauen muss. Der hat schon bei einem Torschuss jemals daneben geschossen. Also da sitzt gerade alles. Aber da sieht man immer wieder so, dass sich eine gewisse Kontinuität in welchem Bereich auch immer einfach auszahlt. Also ich glaube, das sieht man dann auch bei anderen kleineren Clubs wie Altach. Natürlich hast du bei Altach dann einmal das Problem, dass du hinten reinrutscht. Aber wenn man halt eben so die paar Spieler in die Vertrauen setzt, um die man herum aufbaut, wo man dann einen Abgang kompensieren kann, dann funktioniert das. Und
ja, weil du Hartberg auch angesprochen hast, das ist schon interessant wieder, dass sie wieder da sind, weil eigentlich waren sie ja dann sozusagen nach der Punkteteilung in der letzten Saison, sind sie dann ziemlich runtergerastelt und eigentlich fast noch in diesen Abstiegsstrudel, oder waren eigentlich drinnen im Abstiegsstrudel. Aber sie haben sich wieder erfangen und sind jetzt wieder voll da. Du hast diese Kontinuität eben angesprochen, man wird da eben offensichtlich nicht sofort nervös, wenn einmal 6, 7 Spiele nicht so funktionieren. Man weiß, Hartberg ist halt Hartberg und nicht, der Anspruch ist halt nicht, dass man da ständig da oben mitspielt. Aber wie gesagt, sie sind jetzt zumindest vorne mit dabei. Ich meine, die Tabelle ist jetzt natürlich noch sehr, sehr eng zusammen, vom 3. bis zum 12. Platz eigentlich, oder bis zumindest bis zum 10. Platz sehr eng zusammen, dann kann in 2 Runden schon wieder ganz anders ausschauen. Aber sie sind am Anfang oben mit dabei, und das ist schon wieder eben dieser Fingerzeig zu diesen anderen vermeintlich größeren Vereinen.
Ich würde sagen, bevor wir uns mit denen befassen, weil die strauchen ja eigentlich alle drei, vielleicht ein Blick auf die 5-Jahres-Wertung. Wir haben uns das diese Woche genau angeschaut. Ein bisschen abhängig davon, ob es der LASK jetzt in die Champions League schafft oder nicht, könnten Platz 10 und sogar vielleicht 9 in Reichweite sein. Wobei man immer dazu sagen muss, die Ukraine ist eigentlich ein Land im Bürgerkrieg, da ist sehr viel anders, dadurch rasseln sie eigentlich nach hinten durch, kriegen auch nicht mehr die Spieler. Ähnliches in der Türkei, die durch den Lira-Verfall und den Bürgerkrieg, den der Präsident dort gegen die kurdische Bevölkerung führt, das stabilisiert den Fußball jetzt nicht, hat mit Fußball nichts zu tun, aber dadurch kann Österreich für die erste Europa League 2 Saison, 21-22, vielleicht sogar auf Platz 10 liegen. Ist eigentlich wurscht, von den Startplätzen her relativ egal, aber emotional wäre es eigentlich ziemlich cool, wenn ja, das passiert.
Ja, du hast das eh gut analysiert. Ich meine, es ist immer der interessante Verweis, und da ist ja die Bundesliga auch immer auch zu Recht stolz drauf, wenn man sozusagen sich die wirtschaftliche Leistung anschaut, der Top-Nationen im Vergleich zu, wo sie dann sportlich liegen, dann ist Österreich definitiv jetzt aus sportlicher Sicht sozusagen performt sportlich über den wirtschaftlichen Benchmarks. Also da ist, glaube ich, Österreich auf Rang 15 oder 16, was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Und sportlich sind wir jetzt seit konstant, seit 2, 3 Jahren da weiter vorne, auf Platz 11 oder 12. Platz 10 ist natürlich sozusagen jetzt rein vom Namen her Top 10 von Europa, wäre natürlich ein cooles Ziel, was man erreichen kann. Man sieht es ja allein, ich habe mir das gestern wieder gedacht, die Europa League Playoffs ein bisschen verfolgt gestern Abend und kein österreichisches Team hat gespielt, weil wir einfach schon ein Team fix in der Champions League haben. Das zweite spielt gerade Champions League Playoff und das dritte ist schon fix in der Europa League qualifiziert. Also das war ja vor Jahren auch schon anders. Sozusagen die Kehrseite der ganzen Sache ist immer, wenn fast die halbe Liga sozusagen eine Qualifikation dann schafft, haben wir ja auch gesehen, dann kann es auch schneller mal das Pendel ein bisschen umschlagen, wenn dann diese Teams einfach keine Punkte bringen. Ja. Das war auch so ein bisschen der Vorwurf, was machen so kleinere Teams wie WAC oder auch Altach in den vergangenen Jahren, was machen die in der Europa League, die reißen ja keine Punkte, nur fairerweise muss man sagen, wenn man sich anschaut, was Sturm da zusammenbringt, dann kann man sagen, es ist auch schon wurscht, ja, wer da dann, also ganz hart gesagt. Ja, also,
Altach hat da brav gespielt immer ja, in der Quali.
Und aus meiner Sicht, wenn man jetzt sozusagen das wieder auf die österreichische Liga zurückführt, was bringt es für die österreichische Liga? Natürlich wäre es super, wenn der LASK die Champions League Quali schafft, weil das sind 15 Millionen mal fix. Ja. Also das wäre ein Riesenschub für den LASK. Wäre auch sicher ein Arschtritt für Vereine wie Rapid oder Sturm. Also nicht nur imagemäßig, sondern auch finanziell würde dann zum Beispiel der LASK Sturm gleich einmal deutlich überholen und Rapid nahe rücken. Aber auch für den WRC, wenn die da jetzt, ich weiß nicht, in der Gruppenphase 4-5 Millionen Euro insgesamt generieren mit Zuschauern, mit Einnahmen aus den Punkteprämien, mit dem Pool, Geld und so weiter, dann ist das natürlich auch wichtige finanzielle Ressourcen, die der WRC dann hoffentlich sehr vernünftig einsetzen wird, um vielleicht die Infrastruktur voranzutreiben, um was auch immer den Nachwuchs zu fördern. Ja. Also da glaube ich schon, dass es der gesamten Liga, also vor allem diesen kleineren Vereinen, noch mehr einen Schub geben könnte.
Ich finde diese Diskussionen rundherum, wobei man, was die europäische Ebene betrifft, eigentlich die Austria hat jetzt mal schlecht performt, war aber in den letzten Jahren in der Qualifikation eigentlich immer gut dabei. Rapid ist auch sehr, sehr oft durch die Qualifikation gekommen in den letzten Jahren. Sturm ist ein ganz anderes Kapitel, aber also da darf man den Vorwurf dann nicht machen. In der Gruppenphase ist dann natürlich immer eng, da kann viel passieren, da kannst du dort punkten, wo du es nicht erwartest. Ein paar Stehsätze, 3 Euro ins Phrasenschwein, da spare ich mir jetzt alle. Aber ich glaube, das ist halt, ich reagiere immer so, ich sage, es ist ein Faktum. Ja. Jetzt ist der WRC halt Dritter geworden, verdient, sie schließen dort an und jetzt brauche ich nicht herumsudern, dass es besser gewesen wäre, wenn die Austria dort wäre. Ja. Also das, ich meine, es gibt viele Wege nach Europa und wenn ich dann halt einen teuren Weg habe, wobei man natürlich zum Beispiel gerade bei Rapid nicht vergessen darf, dass ich da jetzt nicht einfach nur das Budget anschaue und sage, man, die haben so viel Geld, die haben natürlich auch Overhead-Kosten, die haben ein riesiges Stadion zu erhalten, da müsste man sich eigentlich immer im Detail anschauen, wie viel habe ich denn überhaupt für die Kampfmannschaft zur Verfügung, ob da die Unterschiede dann nach hinten
so der große Unterschied sind. Ja, aber in Summe muss man schon einfach auch da feststellen, natürlich haben sie vielleicht in Relation vom Budget weniger, aber absolut gesehen natürlich ja, mit einem Budget von 40 Millionen Euro braucht man nicht reden, wer sozusagen da die Hosen anhat im Vergleich zu einem Verein, der 6, 7, 8, 9 Millionen hat.
Aber man sieht halt auch, dass wenn man sich am Transfermarkt klug verhält, wenn man ein bisschen ein Auge auf den Nachwuchs hat, dass man eben halt auch mit einem kleineren Budget nach Europa kommen kann. Und ja, wäre natürlich dann nächstes Jahr wahrscheinlich auch gar nicht mehr so verkehrt, wenn diese neuen Stadien in Wien dann halt auch wieder europäisch bespielt werden oder die Merkur Arena. Aber das muss man sich halt anschauen. Ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zu dem Punkt, warum wir jetzt da diese drei Sorgenkinder haben. Wenn man sich die letzte Saison nämlich anschaut, es wurden Trainer gewechselt, es wurde sich mit Hängen und Würgen, also Rapid hat es dann verpasst, aber die anderen zwei Clubs haben sich mit Hängen und Würgen für diese Europa League-Qualifikation qualifiziert, nur um dort eigentlich ehrlicherweise sang- und klanglos auszuscheiden gegen doch relativ biedere Truppen aus Norwegen und Zypern. Warum passiert sowas? Die haben ja eigentlich eine Vorbereitung, die haben können wen holen und dann.
Ja, das ist natürlich eine Kardinalfrage. Ja. Wir werden wahrscheinlich da jetzt nicht die allumfassende Schlussantwort dazu haben, aber wir haben es heute sozusagen auf unserer Website 90minuten.de eine große Analyse zu Ilse zumindest jetzt mal online gestellt, die sozusagen ein paar Problemfelder benennt. Christian Ilzer könnte natürlich in Gefahr laufen, so ein klassisches Beispiel zu werden, ein Trainer, der bei einem kleineren Verein gut funktioniert hat und dann bei einem großen Verein scheitert. Ja. Da gab es genügend Beispiele in der Vergangenheit, die kann Rapid nennen, die kann die Austria nennen. Man muss auch fairerweise sagen, das hat auch der Dominik Vogelsinger letzte Woche im Podcast gesagt, dass man einfach Zeit auch braucht. Ja. Also die Zeit muss man dem Ilz ergeben. Ja. Ich meine, das ist schon ein Unterschied zu Rapid. Ja. Der Kübauer hat einfach jetzt schon mehr Zeit gehabt, dazu kommen wir gleich. Also man muss einfach bei der Auswahl, auch wenn man von dem Weg überzeugt ist, und ich gehe davon aus, dass man davon überzeugt ist, wobei jetzt auch wieder, Klammer auf, Peter Stöger gekommen ist, wo man jetzt auch natürlich die klassische Situation gehabt haben, wie wir es auch bei Rapid gehabt haben, wir haben zuerst einen Trainer, dann kommt der neue Sportdirektor, passt das überhaupt zusammen? Ja? Oder hat Peter Stöger vielleicht ganz andere Vorstellungen und ist auch noch nicht ganz klar. Ja? Aber sozusagen, man muss jetzt natürlich jetzt einmal warten. Ja? Man muss zuwarten, man kann jetzt nicht nach 4-5 Runden sagen, wir haben jetzt erst zu wenig Punkte gespielt und das Spiel ist eigentlich nicht anzuschauen und jetzt dürfen wir nervös werden. Also da ist es wichtig, wirklich Christian Ilzer den Rücken zu stärken. Aber natürlich wird es dann irgendwann in Richtung 22. Runde gehen und dann wird man sehen, wie sich die nächsten Runden entwickeln. Ich meine, wir haben jetzt dann, wenn wir die Runde vorbei haben, eigentlich ein Viertel des Grunddurchgangs dann schon vorbei und natürlich ist noch alles sehr eng beieinander und mit einer Siegesserie ist alles sofort vergessen, was jetzt die ersten vier Runden passiert. Aber es fängt ein bisschen so an, oder es fängt eigentlich genauso an, wie es in der letzten Saison ist, was die drei Großvereine betrifft, dass da zwei, drei kleinere oben mitspielen und die anderen irgendwie da Mühe haben, Schritt zu halten. Ja. Also im Fall der Austria, es gibt da sozusagen ein paar Probleme. Die Frage ist, wird das der Christian Ilzer, wird er den Turnaround schaffen? Weiß ich nicht, wie du das siehst.
Ja. Naja, die Austria war in den letzten Jahren, ich glaube, wenn man Trainerfriedhof sagt, dann trifft man es ganz richtig und die Trainer, an denen man dann länger festgehalten hat, abgesehen von Karl Dagsbacher, waren auch nicht unbedingt die Austria dann weitergebracht haben. Also unter Fink ist ja nicht wirklich viel weitergegangen und der war lange da. Ich glaube, die Austria wäre gut beraten, Ilzer jetzt mal arbeiten zu lassen. Im Gegensatz zum WRC beispielsweise hat er auch keine Neuzugänge nicht wirklich so bekommen. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass du als Trainer dann auch die Spieler hast, die in Grundzügen am Feld das umsetzen können, was du dir vorstellst. Wobei ich mich dann auch...
Um da ganz kurz einzugehen, was wir natürlich auch nicht wissen, als Ilzer verpflichtet wurde, wurde ihm der Rainer Wein eingeschenkt. Er wurde ihm gesagt, du, wir haben eigentlich nicht die finanziellen Möglichkeiten, da groß einkaufen zu gehen. Man hört immer wieder, dass die Austria jetzt mit dem neuen Stadion durchaus sozusagen einen ambitionierten finanziellen Plan hat. Das war ja auch im Rahmen der Lizenz, gab es ja auch eine Auflage. Also das zeigt schon, ohne dass wir jetzt einen genauen Einblick in die Bücher haben und etwas da unterstellen können, aber es zeigt schon, dass die finanzielle Situation jetzt nur aufgrund des neuen Stadions nicht so ist, dass man sagt, okay, jetzt holen wir drei, vier neue Spieler, such dir welche aus. Ja. Ich meine, das spielt sie in Österreich so nicht, aber nicht einmal ansatzweise. Also das ist schon die Frage, wurde der Ilz auch das so kommuniziert? Ne?
Ja, ich meine, ich glaube, er passt grundsätzlich zu dieser Spielart. Ich glaube einfach, dass das Spielermaterial nicht dazu passt. Also ein James Chago auf die 8 stellen, das geht nicht. Also vergiss es, das wird nichts. Wenn man sich den WRC einfach angeschaut hat, die haben einfach ein extrem breites Mittelfeld gehabt, nach vorne in die Offensive hin, breite Spieler, ein Stürmer, der weite Wege geht. Auch den Stürmer gibt es nicht wirklich im Kader der Austria. Und da ist jetzt halt die Frage, wann wird es im Fußballbusiness einfach so, dass ich sage, okay, jetzt muss ich den Trainer gehen lassen, weil Stimmen... das Spiel und die Ergebnisse nicht. Das ist halt die Frage, ob man den Weg geht. Ich würde der Austria da eher so anraten, wenn man sich eben zum Beispiel die Entwicklung bei Sturm anschaut. Also das war unter Vogel schon noch um einiges schöner anzuschauen. Und auch Heiko Vogel konnte nichts dafür, dass die halt ständig Stange, Latte, eh so ähnlich wie beim Gogo Djuricin damals. Also das war ein schöneres Spiel oder ein aufregenderes Spiel, vor allem nach vorne hin. Am Ende des Tages kann der Trainer halt auch relativ wenig, wenn die XG-Werte stimmen und der Ball halt einfach nicht rein kann. Und dann rasselt halt diese gesamte Maschinerie her. Also wenn ich jetzt in 10 Runden als die Austria Achter bin und genauso viele Punkte habe wie Mattersburg und St. Pölten, dann wird man sich schwer tun, an einem Ilzer festzuhalten. Aber ich glaube, dass es ganz gut wäre, dann halt auch einfach zu sagen, okay, dann pfeifen wir auf diese Saison, machen eine Übergangssaison, weil dieser Kader ist ja zusammengestellt von gefühlt 15 verschiedenen Sportdirektoren, 17 Trainern, langfristige Verträge, da muss ich Leute gehen lassen, damit ich wieder ein finanzielles Pouvoir habe, wen anderen holen zu können. Also ich würde der Austria raten, daran festzuhalten, aber der Fußball ist halt so, irgendwann einmal komme ich an meine Grenzen und wenn weder der Fußball noch das Punktekonto passen, dann wird auch dieses Experiment mit Ilza scheitern. Ne?
Du hast den Sturm angesprochen, ich meine, die haben, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, 6 Punkte nach den ersten 4 Spielen, ist auch ausbaufähig, ist natürlich jetzt von den Punkten her könnte man auch sagen, okay, das ist noch irgendwie vielleicht vertretbar, aber ich glaube, die Art und Weise, wie Sturm gespielt hat, hat vor allem also jetzt die Sturm-Fans und auch die Sturm-Insider und auch sozusagen unseren Sturm-12-Experten Jürgen Bucher sehr verwundert, uns auch eigentlich ein bisschen, dass die Defensive so im Zentrum steht und eigentlich offensiv so gut wie gar nichts passiert. Und das ist natürlich etwas, was auf Dauer natürlich man auch beobachten wird müssen, ob es da eine Entwicklung gibt. Ja? Eine Defensive zu stabilisieren ist sicher ein erster Schritt. Das ist mittlerweile, glaube ich, wenn 90% der Trainer, die irgendwo kommen, sagen, sie müssen jetzt einmal die Defensive stabilisieren. Aber da braucht es jetzt dann schon auch Schritte, weil sozusagen mit der offensiven Torausbeute, die Sturm hat, wird das wieder ein Zittern werden, wenn man das hochrechnet, dann auf die 22 Runden.
Der Jürgen Bucher nennt es ja auch Abteilungsleiterfußball, also so verwalten, so Mikado bloß nicht bewegen, nicht zu viel verändern. Ich weiß nicht, ob Nestor El Maestro das kann, wenn man sich seine bisherige Performance anschaut, war es schon so, dass er viel gewonnen hat, aber jetzt nicht unbedingt für Offensivspektakel gestanden hat. Das ist ja irgendwo auch okay, aber ich glaube, dass gerade die Sturmfans, so wie es der Jürgen dann auch geschrieben hat, die haben dann vielleicht lieber ein 3:3 und nicht einen 1:0-Sieg wie gegen Wolfsberg, wo man im Endeffekt eigentlich von der ersten Minute an gesehen hat, dass Wolfsberg einfach viel stärker ist. Ja. Und ich glaube, dass es bei Sturm noch ein Stück weit wurscht ist, die Fans eine Übergangssaison, einfach weil sie in den letzten 20 Jahren ja auch sehr schlechte Saisons gegeben hat, akzeptieren würden, wenn die Leute am Feld ihnen halt auch einen Fußball zeigen, der spannend ist. Ja. Wobei man da dann halt auch sagen muss, Günter Kreisel wurde hochgelobt früher immer und hat bei Sturm auch am Anfang funktioniert. Hat ein gutes Händchen gehabt. Er ist der Sportdirektor, der Peter Schul länger als eine Saison bei einem Verein gehalten hat. Und Respekt, ja. Und der dann auch geliefert hat. Aber ich glaube, dass der auch schon ein bisschen, wenn man sich so Interviews anschaut, also der, bei dem wackelt es dann irgendwann einmal auch. Ja. Weil,
du hast die Geduld angesprochen, ja. Sozusagen die Sturmfans durchaus haben. Ja, man kann es aber auch so sehen, wie es der Jürgen Bucher geschrieben hat, dass natürlich nach der Mählichzeit die Geduld schon ziemlich strapaziert ist. Ja? Und es jetzt vielleicht weniger darauf ankommt, mal da ein 1:0 hinzunudeln oder ein 0:0, sondern wirklich versuchen, ein Spektakel zu zeigen. Ich meine, zum Thema Spektakel, wenn ich mir dann den Kader anschaue in der Offensive bei Sturm, ich meine, sie haben den albanischen Bekim Balay geholt. Und interessanterweise ist jetzt Philipp Rosener noch immer im Kader. Der war eigentlich, ich weiß nicht, wann die erste Meldung gekommen ist, dass er eigentlich sogar offiziell von Sturm in einer Pressemeldung, ja, also er kann sich da sozusagen jetzt einen Verein suchen und jetzt ist er noch immer im Kader. Jetzt ist die Transferzeit auch bald zu Ende. Also das zeigt auch ein bisschen, ist natürlich jetzt kann man nicht sich jetzt immer Stürmer wünschen oder Offensivkräfte, wie man es gerade haben will, aber das zeigt aus meiner Sicht schon, dass man ja auch da vielleicht gar nicht so richtig weiß, will man jetzt den Rosener behalten oder nicht. Eigentlich will er nicht haben oder er passt nicht wirklich ins System, aber wer spielt dann sonst vorne noch? Ne? Man hat den Pink noch, aber ja, also das zeigt auch ein bisschen so eine gewisse, also jetzt Ratlosigkeit ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber es zeigt aus meiner Sicht, sie wissen auch nicht so recht, wie sie das Spektakel vorne eigentlich umsetzen wollen.
Ne? Und vor allem das Problem ist ja, dass eben, wie wir schon vorhin gesagt haben, eben diese kleineren Teams sich auch auf dieses Spektakel verstehen. Also gerade, wenn man sich vergegenwärtigt, ich fand, das war ein geiles Spiel, Alltag gegen Hartberg, also das war wirklich cool zum Zuschauen, weil da auch zwei Trainer, die nach vorne denken, aufeinander getroffen sind und das geht dann, das hätte ja dann 4-3, 5-4, 5-5 auch ausgehen können. Und das Problem, das ich dann aber habe, wenn ich selber mich gerade in der Defensive stabilisiere und die Spieler qualitativ nicht so weit über den anderen drüber stehen, weil ich glaube, ein Mergin Berischer würde Sturm gut zu Gesicht stehen, natürlich. Ja, aber oder auch ein Dario Tadic vielleicht jetzt, damit irgendwer trifft. da komme ich dann in die Probleme rein. Wenn ich es hätte wie früher, wie vor 10 Jahren, wo was weiß ich, 4 Mannschaften halt halbwegs mit dem Ball spielen können, eben die 4 Großen, und dann habe ich 6 andere Mannschaften, die sich nur hinten reinstellen, ja, dann geht das vielleicht ein bisschen leichter. Nur dieses defensive Stabilisieren und dann nach vorne wenig spielen, geht halt dann schwer, wenn die möglicherweise nicht so reiche Konkurrenz da auch einfach besser spielt. Weil dann denke ich mir als Fan auch irgendwann, ja, warum schafft er das in Hartberg? Ja. Und warum schaffen wir das nicht?
Ja, aber interessant auf jeden Fall, dass, also jetzt um abschließend bestunden, dass sozusagen mit dem Trainerwechsel, der ja eigentlich recht positiv da in Graz aufgenommen wurde, auch in meinem Umfeld, eigentlich jetzt schon nach den ersten Runden schon wieder so, dass alles ein bisschen in ein Fragezeichen umgewandelt wird. Ja? Also das ist schon überraschend schnell gekommen, ja? Aus meiner Sicht. Aber damit kommen wir auch schon zum nächsten großen Sorgenkind, sozusagen, wenn man die Größe der Vereine hernimmt.
Wir hätten jetzt sagen können, in Graz gibt es ein hypernervöses Umfeld, und das gibt es ja auch beim SK Rapid Wien.
Das gibt es auch beim SK Rapid Wien, ja, genau. Also ich meine, ich schaue mir gerade die Tabelle nochmal an, um keinen Blödsinn zu erzählen. 4 Spiele, 5 Tore und 5 erhalten, ein Torverhältnis von 0. Punktemäßig zwar jetzt mit 7 Punkten von den 3 Großvereinen, noch am besten und ist durchaus okay. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass man ja gegen Salzburg gespielt hat, wo man damit rechnen konnte, dass man sozusagen verliert, dann kann man immerhin sagen, okay, wenn man jetzt die Nicht-Salzburg-Spiele betrachtet, 2 Siege, ein Unentschieden, also eigentlich punktemäßig okay, aber selbst der Sieg gegen Altach hat ja gezeigt, wie das aufgenommen wird, nämlich gar nicht gut, weil man das ja eigentlich, vor allem wenn man die zweite Hälfte anschaut, der Altach, ich meine, an die Wand gespielt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Altach hat Rapid gezeigt, wie man dominiert, wie man ein offensives Spiel aufzeigt und hat also wirklich Rapid mit viel Glück da das gewonnen. Ja, da ist definitiv auch der Wurm noch drinnen, und jetzt im Vergleich zu Sturm und zur Austria muss man halt sagen, Rapid hat halt den Kübauer jetzt schon länger als Trainer, und da gibt es natürlich schon ein, zwei Aspekte, warum sozusagen, was man jetzt dem Kübauer zuschreiben kann, natürlich aber auch sind noch Altlasten natürlich, die hat man jetzt auch gesehen, was sozusagen die ganze Transferpolitik bei Rapid betrifft, dass da Spieler abgegeben werden, die sozusagen noch unter der Ära Bickel geholt worden sind. Also da gab es ja jetzt auch in diversen Medien Übersichten, welche Spieler von Bickel jetzt überhaupt noch spielen. Also das ist, also war jetzt irgendwie keine besondere Erfolgsgeschichte. Aber das ist sozusagen das eine, das da beim Kader, wenn man sich jetzt auch fragt, ja, Murk war jetzt sozusagen nur ein Fake-Transfer, der wird jetzt vielleicht doch nicht stattfinden. Oder
wobei ich ihn verkaufen würde als Rapid, weil der wird nicht teurer, wenn er ein Jahr lang nicht Europa
spielt. Naja, aus wirtschaftlicher Sicht, wenn jetzt ein 5-Millionen-Angebot kommt, ich glaube, das ist ja dieses Preiszettel, das er hat, oder 4 Millionen,
weiß ich nicht. 5, glaube ich, ja.
Klar, aus wirtschaftlicher Sicht muss man sagen, Rapid spielt nicht international, also wird Murk sicher nicht den Marktwert steigern können, aber die Frage ist, was will man halt mit Rapid erreichen? Ich meine, Murk ist sicher einer der zentralen Spieler bei Rapid. Ja? Und die Frage ist, wird man ihn dann adäquat ersetzen können? Ja?
Und vor allem, er ist auch einer, der vorne umrühren kann in diesem berühmten letzten Drittel. Das hat ja auch die Analyse vom Simon Gorgitzer ergeben, dass Rapid ja ganz vorne dann auch nicht weiß, was sie mit dem Ball anstellen sollen. Ich frage mich generell, also Ich habe irgendwie so einen kleinen Vertrauensvorschuss für Zoran Barisic auf der Position, weil ich glaube schon, dass der mit einem Plan kommt. Er hat ja auch viel aufgebaut in seiner Zeit als Trainer. Was Rapid halt braucht, ist halt wirklich dieser Fokus, die eigenen Leute einbauen, weil du siehst das halt dann halt einfach bei einem Müller, der kostet mir nichts, weil der ist da, und dann verkaufe ich ihn um 5 Millionen Euro. Und wenn wir uns den Fußballmarkt anschauen, wirst du vielleicht in 2 Jahren, wenn du eine halbwegs gute Europa-League-Saison irgendwann einmal wieder spielst, einen solchen Spieler, der dich nichts gekostet hat, minus dem Gehalt, um 10 Millionen Euro verkaufen. Also so funktioniert ja der Markt, und ich glaube auch, dass sie ein bisschen dort so hingehen. Und
das wird natürlich Zeit brauchen. Ja? Das wird man frühestens in einem Jahr mal vielleicht erste Zartergebnisse sehen. Aber wir kennen das Rapid-Umfeld noch dazu, mit der Präsidentenwahl, die jetzt ansteht. Die macht ja sozusagen Hütteldorf doppelt nervös. Jetzt gibt es 3 Präsidentschaftskandidaten. Da wird man sehen, wer wird überhaupt zugelassen. Also da gibt es schon so viel Unruhe neben dem Ganzen. Und ich habe das letztens auch mit einem anderen Rapid-Insider diskutiert, dass natürlich diese sportliche Performance extrem abfärben wird auf diese Präsidentenwahl, weil wird Rapid am 22. November, wenn, glaube ich, die Wahl stattfindet, sportlich gut dastehen, dann wird das eher sozusagen die bisherigen Entscheidungsträger natürlich bevorzugen. Wird Rapid am 22. November eher so um Platz 6, 7, 8 herumgrundeln, ja, dann wird es möglicherweise den nächsten großen Umbruch geben, weil es gibt ja durchaus Teams, die eben antreten und sagen, na, eigentlich hätte ich Zoran Barisic nicht als Sportdirektor so gesehen. Ja. Also das wird noch sehr spannend. Aber das ist sozusagen wieder was eher Langfristiges. Kurzfristig, ja, um auf die DQ-Bauer zurückzukommen, wir haben ja diese Bestellung durchaus sozusagen, wie wir es immer machen, kritisch begleitet. Das heißt jetzt nicht, dass wir es per se negativ sehen, aber wir haben schon darauf hingewiesen, dass natürlich die Art und Weise, wie die DQ-Bauer bisher gespielt hat, oder vor allem auch beim SKN durchaus sehr erfolgreich war, natürlich nicht das ist, was man bei Rapid erwarten darf. Ja? Oder also das ist schon ein anderes Auftreten, das Rapid hier an den Tag legen muss. Und ja, bisher hat er es aus meiner Sicht nicht geschafft, Rapid diesen Stempel aufzudrücken, den Rapid spielen will. Und was mich besonders irritiert ist, das betrifft aber generell die österreichische Fußballlandschaft, aber bei Rapid höre ich es halt auch immer wieder oder immer öfter, ist dieses Mentalitätsgequatsche und dieses immer wieder Feststellen nach Niederlagen, dass da offensichtlich irgendwelche Spieler nicht bereit sind, irgendwas zu tun. Da frage ich mich dann schon. Also erstens, es wird nicht so sein, dass 11 Spieler plötzlich keine Mentalität haben. Ja, das halte ich schon gar nicht aus. Ja. Aber sozusagen immer dann das als Meinung preiszugeben, warum ein Spiel nicht funktioniert, weil offensichtlich einige Spieler nicht bereit waren, das umzusetzen, dann frage ich schon, wer ist in der Verantwortung, das den Spielern eigentlich beizubringen? Ja? Also das ist der Trainer. Ja? Und die Pressekonferenz, ich glaube nach dem Alltagsmatch war es, wo eigentlich nach dem Sieg sozusagen der Rapid-Trainer mit hängendem Kopf da gewesen ist und der Alltagstrainer mit erhobenem Haupt da gesessen ist, das war schon sehr bezeichnend. Ja? Also irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass der Didi Kübauer nach außen hin da oft Phrasen verwendet und dann aber selbst nicht weiß, was eigentlich intern zu tun ist. Weil das eine ist, okay, ich kann die Medien mit Phrasen bedienen, die können dann daraus machen, was sie wollen. Ja. Aber das andere ist, was mache ich intern? Habe ich den Plan? Und das ist, das sehe ich in der Saison noch nicht, dass sich da jetzt die große Entwicklung ergeben hat.
Ja, und dann wird wahrscheinlich wieder das passieren, was einfach im Fußball logisch ist, wie lange kann ich einen Trainer festhalten, wenn er an den Zielen vorbeischrammt. Und ich habe ja schon den Anfang, ich habe schon im letzten Herbst ein bisschen komisch gefunden, dass man Didi Küber einfach einen Dreijahresvertrag gibt. Ich meine, das ist nett, wenn man es macht, aber aus der Situation heraus, wo man eigentlich damit, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man schon wusste, dass Pickel geht, aber es hat sich angedeutet, dass sich einfach in der sportlichen Führung und mit der Präsidentenwahl einiges tun wird und dann gibt man einem Trainer einfach so einmal einen riesen Vertrauensvorschuss mit einem Dreijahresvertrag, das ist natürlich schwierig und er ist halt dem eigentlich auch nicht nachgekommen. Er ist ins untere Playoff gerutscht, er hat es nicht geschafft, sich für Europa zu qualifizieren. Ne?
Und ich erinnere auch daran, ich habe das noch wirklich im Ohr wortwörtlich, als der Didi Küber präsentiert wurde, als man den Freddy Pickel gefragt hat, warum ist die Wahl auf Didi Küber gefallen und die sozusagen die Hauptantwort war, na, weil er Rapid kennt und jetzt Ruhe reinbringt. Das zeigt, wie erschreckend sozusagen diese Personalauswahl generell jetzt, unabhängig, ob jetzt der Didi Küber funktioniert bei Rapid oder nicht, aber ich kann auch nicht sagen, ich hole einen Trainer, weil er jetzt Ruhe reinbringt in den Verein und Rapid kennt. Das ist ja kein Qualitätskriterium, das kann man irgendwie auf Platz 20 der Qualitätskriterien kommen. Ich muss doch wissen, was will ich von einem Trainer haben, was spielt er, was kann ich von dem verlangen, was hat er schon gezeigt. Nur zu sagen, Rapid-Legende, der erkennt Rapid und er beruhigt jetzt das Rapid-Umfeld, ja, das ist, also das hat mich damals schon sehr gewundert und das wird sich zeigen. Und was jetzt auch noch spannend ist, aus meiner Sicht langfristig gesehen, ist, inwiefern sozusagen Zoran Barisic und Didi Küber, die natürlich Best Friends sind, ja, auch fachlich sozusagen zueinander passen. Ja. Ob ein Zoran Barisic zum Beispiel einen Didi Küber als Rapid-Trainer ausgewählt hätte. Diese Frage kann man natürlich stellen, aber wird natürlich nie beantworten, aber das wird sich auf lange Sicht auch zeigen, ob das konzeptionell zusammenpasst.
Das stimmt und vor allem sieht man dann auch zum Beispiel einfach auch bei Rapid im Umfeld, dass die Leute einfach irgendwie was anderes haben wollen. Um jetzt ein bisschen so den Bogen hin zu spannen zu den Zuschauern, die ja eigentlich auch nicht im Steigen begriffen sind. Also wir pendeln uns wieder auf dem Vorjahresniveau ein.
Mhm. Darf ich dir noch ganz kurz, ja, bevor wir vielleicht zu den Zuschauern kommen, noch ein kurzes Rapid-Thema anschneiden, ja, das in den letzten Tagen sehr viel Unruhe oder Blätter rausstellen sagt, das war dieses Ansinnen des LASK, die Rapid-Partie am Samstag zu verschieben, weil ja die Champions League, das Playoff ansteht. Und da gab es wieder mal sehr heftige Kritik. Heute hat der LASK-Präsident nochmal nachgeschossen und hat gemeint, also der Sigmund Grubert gemeint, ja, das, bei Rapid hört die Solidarität da auf, wo der eigene Name sozusagen dann endet. Also ich habe das eh auch in einer Kolumne von mir geschrieben und das, ich möchte das nur ganz kurz sozusagen abschließen, das Thema. Also man kann natürlich Rapid oft genug vorwerfen, dass sie nicht solidarisch sind, dass sie vielleicht ein bisschen, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie das Bayern München in den 90er Jahren, so ein bisschen großkotzig daherkommen, ja. Aber in dem Fall zu sagen, am Dienstag am Abend nach dem Match, naja, eigentlich will ich jetzt am Samstag das Spiel verschieben, also das ist einfach nur naiv. Und was die belgische Liga macht, ist die belgische Liga, das kann man dafür auch kritisieren, das hat die Bundesliga eh auch so ganz richtig gemacht. Aber ja, also aus meiner kurz abschließenden Meinung dazu, dass dieses Spiel nicht verschoben wurde, ist vollkommen logisch. Das ist so ein Rattenschwanz an Verkettungen, die dann weiter passieren, wenn man dieses Spiel absagt, dass das nur Probleme mit sich bringt. Und ja, Doppelbelastung, ja, wird hoffentlich der LASK auch gewusst haben, dass es geben wird.
Also ich finde es amüsant, vor allem also dieses Match zwischen Pasching und Hütteldorf. Wobei ich mir dann eh nicht sicher bin, ob die sich nicht 10 Minuten, bevor der eine der Zeitung A was sagt, kurz zusammen und sagen, machen wir ein bisschen was. Also ich bin einfach so nicht Verschwörungstheoretiker, aber es tut ja umgekehrt der Liga auch gar nicht so schlecht, wenn ich dann solche Sachen auch habe, weil wir kennen es ja beide, wenn du dann medial herumschaust, ist am Montag, Dienstag geht noch ein bisschen was und bevor dann nicht das Wochenende ist, passiert eh wenig. Also egal, warum es passiert, man hat etwas, um drüber zu reden. Und das könnte auch Zuschauer ins Stadion bringen, um jetzt noch eine Überleitung zu probieren.
Ja. Damit wir bei den Zuschauern wären, ja, genau. Naja, du hast das eh schon angesprochen. Die Zuschauer, ja, wir haben das große Ziel der Bundesliga-Division 2020 war das, glaube ich, hat es geheißen, mit 10.000 Fans pro Spiel. Davon sind wir natürlich meilenweit entfernt und deine Vision ist auch dazu gut, dass man sich wirklich sehr hohe Ziele setzt. Wichtig ist bei solchen Sachen immer, dass man Schritte sieht, dass es besser wird. Wenn man jetzt den Gesamtschnitt hernimmt, dann ist natürlich ein das ist immer ein bisschen die Gefahr bei Durchschnittszahlen, dass natürlich viel vermischt wird. Ja. Deswegen muss man da ein bisschen ins Detail gehen. Der Gesamtschnitt stagniert einfach, jetzt einmal kann man sagen. Also es gab im letzten Saison eine wirklich nicht wirklich signifikante Steigerung der Zuschauerzahlen. Und die Saison jetzt fängt eigentlich, wenn man den Gesamtschnitt betrachtet, nicht gut an. Was, wenn man es dann jetzt im Detail betrachtet, aus meiner Sicht einen großen Faktor hat. Es ist nun mal so, dass Rapid das Zugpferd der Liga ist und wenn Rapid wenig Fans hat, dann oder wenn Rapid viele Fans verliert pro Spiel, dann tun sich natürlich alle anderen Vereine schwer, das aufzufangen. Das haben sie aber getan. Ja? Also der Schnitt ist gleich geblieben, obwohl Rapid Zuschauer verloren hat. Ja? Also sprich, Salzburg hat mehr Fans, es haben ein paar kleinere Vereine haben ein bisschen zugelegt, das heißt, die haben sozusagen das Minus von Rapid aufgefangen. Ja? Also um nochmal das bei Rapid zu beurteilen, natürlich sind sie immer sehr stolz darauf, dass sie die meisten Fans haben, die meisten Sympathisanten, sie sind auch in der Großstadt in Wien und haben auch deutlich mehr Fans als die Austria, also auf das kann man alles stolz sein, aber wenn man jetzt die letzten 3 Jahre hernimmt, auch nach der Stadioneröffnung, natürlich erstes Jahr Stadioneröffnung, gibt es einen klaren Peak nach oben. Es war klar, dass das nicht ganz zu halten ist, aber auch im Vergleich vom zweiten zum dritten Jahr verliert Rapid jetzt Fans. Wenn man das Spiel gegen Altach hernimmt, waren erschreckend wenig Fans im Stadion. Also das hat dann schon wieder fast so Hanapi-Stadion Zuschauerzahlen. Ja? Also da muss man sich schon bei Rapid natürlich, ich meine, da kann man sich viel Gedanken machen, aber es hängt natürlich mit der sportlichen Situation zusammen. Würde Rapid vorne mitspielen, also ich sage jetzt, hätte Rapid in der ersten Runde Salzburg geschlagen und hätte jetzt 4 Siege, dann würden jetzt gegen den LASK wahrscheinlich nicht knapp 15.000 Karten verkauft sein im Vorfeld, sondern 20.000 und man hätte wahrscheinlich dann 22.000. So wird es am Samstag, weiß ich nicht, ich schätze, es werden knapp 20. Ja? Und eigentlich hätte dieses Spiel eine volle Hütte durchaus verdient. Ja? Also das ist sozusagen das Dilemma, Rapid verliert. Und der Rest der Liga kompensiert dieses Minus. Würde Rapid sozusagen auch wieder performen, dann könnten wir uns langsam wirklich auch über eine Steigerung auf, ich weiß nicht, auf 7.500 einmal unterhalten.
Also ich habe mir das am Anfang, wie ich es mir angeschaut habe, schon gedacht, dass wir Richtung 7.000 gehen können, von den, glaube ich, 6.300 bis 400, die wir letztes Jahr offiziell von der Bundesliga gekriegt haben. Das divergiert natürlich immer, weil die Vereine das ja manchmal anders zählen. Ich glaube, es sind einige Entwicklungen sind richtig, richtig gut. Draußen in Altach haben sie jetzt die neue Tribüne fertig und wenn da dann sportlich auch was geht. Ich meine, das Problem ist halt, wenn Altach einen Schnitt von 4.000 hat und die Hälfte mehr hätte im Stadion, sind es halt 6.000. Wenn Rapid gegen Altach umgekehrt jetzt 13.000 Leute hat und beim Rückspiel in der Meistergruppe würde es um etwas gehen, dann sind dort halt natürlich 25.000 Leute. Selbiges gilt für die Austria mit dem neuen Stadion, das ja wirklich schön ist und jetzt mit der U1-Anbindung gut erreichbar ist. Also da könnte noch etwas gehen, wenn diese Clubs dann halt auch sportlich performen, weil dann gehen die Leute halt auch gerne hin. Aber das soll trotzdem eigentlich die Leistung der kleineren Clubs nicht schmälern. Ich bin sehr überrascht, dass die Werksportgemeinschaft Wattens oder WSG Swarovski Tirol eigentlich doch relativ viele Leute auf den Tivoli kriegt. Auch in Wolfsberg merkt man, dass sich etwas bewegt. Ein bisschen mit einem weinenden Auge schaue ich immer nach Pasching, weil da ist man halt einfach auf diese 6.000 Leute vollkommen limitiert. Und
also die würden sicher, also würden die, hätte Ware, ich weiß, die haben einen Vertrag, aber würden die jetzt auf der Google spielen, mit der Laufbahn, ja. Das wäre ja alles nicht so super. Aber dann hätten die sicher einen Schnitt in Richtung 8.000-9.000. Ja. Ja. Also das, also jetzt mit dieser ganzen Euphorie. Ja. Also das, ja.
Aber man kann es weiter beobachten, es tut sich was, sogar in Mattersburg wurde eine Tribüne errichtet und wenn sich sogar in Mattersburg in der Infrastruktur etwas tut, ohne dass man der Familie Buche quasi die Lizenz an die Schläfe, ja. Die Lizenzpistole an die Schläfe hält, wie damals bei der Rasenheizung.
Aber es ist wieder mal eine klassische Mattersburger Minimalistlösung, was da hingestellt wurde. Also es ist sozusagen, also ich habe es noch nicht live gesehen, aber ja. Ich habe es auf Bildern gesehen und habe gedacht, na servus. Ja. Also natürlich hat man sozusagen wieder die Pistole angesetzt, wenn die Lizenz in Zukunft kein Thema sein soll, dann muss man das jetzt machen. Und die Bilder, also das ist, wo ich mir dann denke, okay, wenn ich das dann sehe, also wirklich den Charme einer Bundesliga strahlt das nicht aus, diese Tribüne. Ja. Also das ist so, ja. Gut, aber das Mattersburg ist generell da ein spezielles Kapitel.
Infrastrukturell vor allem.
Ja.
Aber wie gesagt, es tut sich halt doch einiges. Also ich kann mir, wie gesagt, auch bei Wolfsburg vorstellen, dass sie da ein Stadion investieren werden, was ja, glaube ich, eigentlich, wenn der Herr Riegler investieren wollen würde, der hat ja, glaube ich, auch ein paar Euro auf der Seite. Der könnte, aber man muss sich das halt natürlich auch als Wirtschafter irgendwie auf längere Sicht anschauen, genauso wie in Hartberg. Also da jetzt sofort irgendwie ein neues Stadion hinzupflanzen, halte ich dann auch manchmal für übertrieben. Dort, wo ein Standort eben wie in Altach einfach seit Jahren gegeben ist oder auch wie bei der SV Ried, die ja seit Jahren dann nie schlechter als 15. Verein österreichweit waren. Ich sollte das mit dem 15 nochmal nachschauen, weil ich bin mir jetzt, wo ich sage, nicht mehr ganz sicher. Da macht es dann natürlich Sinn, wenn ich zu den Top 15 Vereinen gehöre. Ja, ich kann ja mal absteigen als Altach. Das kann ja passieren, komme ich wieder rauf. Also da muss man dann vielleicht den einen oder anderen kleineren Verein auch etwas in Schutz nehmen, dass man sagt, man kann nicht jedes Mal sofort, nur weil man aufsteigt, sofort ein Stadion hinstellen. Das kostet den Verein was, das kostet die öffentliche Hand was. Aber man sieht ja dann auch bei den Vereinen, die jahrelang in der Infrastruktur nichts investiert haben, wie Admira oder Mattersburg, aus verschiedenen Gründen, dass es die Leute dann dort auch irgendwann nicht mehr interessiert.
Ja. Ja, bin ich bei dir. Also wie gesagt, Zuschauer, hängt natürlich davon ab, was sich eben bei Rapid tun wird. Das ist einfach, wenn man den Gesamtschnitt betrachtet, einfach ein wesentlicher Faktor. Und die anderen arbeiten eh auch brav. Muss man einfach ein bisschen abwarten. Aber die großen Sprünge sind jetzt wahrscheinlich in der Saison aktuell nicht zu erwarten.
Könnte dann spannend werden, wer nächstes Jahr dann draufkommt.
Genau.
Außer die Schiedsrichter verhindern dieses, was uns zu unserem letzten Thema bringt.
Ja.
Vielleicht sollten wir diese Übergänge alle einfach rausschneiden und einen Pfiff reinmachen.
Also, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr uns ja Feedback geben, ob das besser wird oder nicht. Ja, Schiedsrichter, in dem Moment sozusagen, oder während wir sozusagen diesen Podcast aufnehmen, ist schon wieder eine Pressemitteilung reingekommen von der IG Referee. Das ist ja diese Interessensgemeinschaft der Schiedsrichter, die den Schiedsrichter Boss Sedlacek zum Rücktritt sogar auffordert. Und jetzt kann man jetzt zur IG Referee durchaus positiv oder negativ gegenüberstehen. Jetzt unabhängig davon, was die IG Referee da jetzt findet, habe ich mir die Aussagen von Herrn Sedlacek einerseits in einer kleinen Zeitung und dann auch gestern im Kurier nochmal durchgelesen. Und ich war schon einigermaßen erschrocken, wie der Herr Sedlacek über seine eigenen Schiedsrichter in der Öffentlichkeit eigentlich redet. Ja. Also jetzt kann man natürlich sagen, die Leistungen der Schiedsrichter waren zum Teil natürlich hinterfragenswert, da sind Fehler passiert, brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Das ist mal das Erste. Also es hat das Interview mit dem Sedlacek gegeben, es gab einen Podcast auf Sky mit dem Herrn Steiner und der anderen Namen fällt mir jetzt nicht ein.
Gerstenmeier,
genau, von der Kommission, wo quasi öffentlich über die Schiedsrichter sozusagen da minutenlang, fast stundenlang geredet wird. Und wo es dann darum geht, naja, wir wollen ein bisschen den Druck erhöhen, der Schiedsrichter, damit sie nicht zu einer Komfortzone sind und damit sie wissen, wenn sie zwei schlechte Leistungen haben, dann werden sie gesperrt. Also ich bin da schon ein bisschen überrascht, wie ob das, oder ich habe mich gefragt, ob das pädagogisch sozusagen, das hat mich ein bisschen erinnert an Zeiten Kindergarten oder Volksschule, wenn du jetzt zweimal das machst, dann musst du in die Ecke gehen. Also ich finde, dieser Beobachtungszeitraum ist aus meiner Sicht viel zu kurz gegriffen. Ja, das müsste man sicher länger betrachten. Also ich sage jetzt, da reden wir von 2 Monaten und dann wird sozusagen entschieden, okay, hat sich ein Schiedsrichter über 2 Monate hinweg viele Fehler geleistet, ist der offensichtlich nicht ganz jetzt bei der Sache oder aus welchem Grund auch immer. Das ist mal das eine, der Beobachtungszeitraum, und zweitens, dass ich das intern mache. Ja. Und das dritte, da kommen wir zu meinem Sedlacek, ist, ja, wer ist denn seit Jahren Chef der österreichischen Schiedsrichter? Das ist nun mal der Herr Sedlacek. Und ich habe mir Interviews mit ihm durchgelesen, die wir selber geführt haben auf 90 Minuten und auch andere erst gestern. Da ging es schon vor Jahren um so Zukunftsthemen auch wie Videoschiedsrichter, um den Freistoßspray und so weiter und so fort. Und niemand hat gesagt, ja, wir müssen jetzt einmal schauen und ja, das ist alles nicht so einfach. Und ich höre immer nur, was nicht geht. Und ich sehe auch bei den österreichischen Schiedsrichtern, und das immer wieder bei der Leistung der Schiedsrichter, natürlich sehe ich da relativ wenig Entwicklung in den letzten Jahren. Ja. Und jetzt ist dieser Videoschiedsrichter ein Thema und Österreich ist nicht dabei. Ja. Also jetzt kann man sagen, dass wir nicht die First Mover waren, okay, aber jetzt mittlerweile, es gibt Länder vergleichbar mit Österreich, die haben den Videoschiedsrichter. Also ich sehe das bei der Schweiz, die haben das beschlossen. Ich glaube, die haben jetzt in der Saison den Testbetrieb.
Oder, in der ersten Saison zahlt es dort auch der Verband.
Ja, also da gibt es wirklich viele Themen. Also aus meiner Sicht, ich muss schon sagen, das Schiedsrichterwesen in Österreich ist einfach nicht gut organisiert aus meiner Sicht. Und insofern finde ich schon, dass man die Personalie Sedlacek hier mal wirklich ernsthaft hinterfragen sollte. Er war lang genug Chef, hat lang genug die Chance gehabt, etwas zu verbessern. Und es ist nicht passiert. Also ich finde, also ich sage durchaus, ich finde einen frischen Wind hier im Schiedsrichterwesen an oberster Stelle gut.
Und es müsste aber an oberster Stelle nach wie vor dann ein Landesverbandspräsident sein. Also es ist einfach die Struktur total schwierig.
Auch das kann man nicht hinterfragen. Warum sind die Statuten so, dass es ein Landespräsident sein muss und noch dazu einer, der dann eine Schiedsrichtererfahrung gehabt hat? Weil ich wüsste jetzt gar nicht, ob aus dem jetzigen neuen Präsidenten da jemand in Frage kommt. Ja? Also wenn sozusagen Sedlacek nur deswegen noch bleibt, weil kein anderer in Frage kommt, dann ist das ja das nächste Armutszeugnis.
Ja, aber es ist halt einfach auch die Struktur, wenn man sich's anschaut. Die UEFA ist wahrscheinlich auch, weil der Herr Zeferin aus einem relativ kleinen Land kommt, ja durchaus offen, Schiedsrichter aus kleinen Ländern zu nehmen. Da sind wir nicht dabei. Also ich brauche ja gar nicht mit Sachen, die irgendwo gesagt werden in Interviews öffentlich oder die du, muss man so auch so sagen, als Journalist einfach auch off-record bekommst. Mit sowas braucht man nicht anfangen, man braucht sich einfach nur anschauen. Für die Champions League ist eigentlich kein Thema.
Und ja, ich habe auch, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe gestern, auch deswegen nicht, weil wir keinen Videoschiedsrichter haben. Weil sie sagen, sie nehmen in der Champions League nur Schiedsrichter, die Erfahrung mit Videoschiedsrichtern haben. Ne? Also, klar, ich meine, ich kann nicht dann beginnen, jetzt dann nur für die Champions League österreichische Schiedsrichter plötzlich in den Videoschiedsrichter einzuschulen. Ne? Also, das, ich meine, natürlich ginge das, ja, aber die UEFA sagt natürlich vollkommen zu Recht, okay, wir nehmen eher Schiedsrichter, die Erfahrung mit Videoschiedsrichtern haben. Ne?
Und ich glaube auch, dass es halt auch viel mit dem Umgang auch medial zu tun hat, weil wir hatten ja auch die Sachen, dass ein Schiedsrichter in Oberösterreich zumindest bedroht wurde. Ja? Also ich meine, damit musst du auf der einen Seite erst umgehen können, da bist du als Schiedsrichter, wenn du halt gegen gewisse Vereine oder gefühlt Fehlentscheidungen gegen gewisse Vereine hast, dann auch tagelang der Sündenbock und natürlich nicht die Leute, die vielleicht das Tor nicht getroffen haben. Also da muss ich da vielleicht auch etwas ändern, um auch diesen Beruf auch attraktiv zu machen, weil ich meine, ich glaube, es gibt sehr viele fitte junge Leute, die in der Akademie vielleicht waren, die halt wirklich einen Fußballblick haben, für die es halt nicht erste, zweite Liga reicht, die wahrscheinlich auch super Schiedsrichter wären, aber denen muss ich ein attraktives Angebot machen. Ja? Und wenn ich denen aber eben so wie du vorhin sagst, naja, aber wenn du dich zweimal verpfeifst, und das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung der Beobachter, ob du dich verpfeifst oder nicht, und dann in weiterer Folge der Kommission, dann verdienst halt das Geld nicht. Und ich meine, du musst ja trainieren als Schiedsrichter, du bist aber umgekehrt nicht angestellt, du arbeitest quasi auf Honorarbasis. Das heißt, ich gebe eigentlich die besten Jahre her in einem enorm unsicheren Umfeld, wo ich auf jeden Fall, wie es so manche Kurve schreit, das Arschloch bin. Also da muss ich ja ein Angebot machen.
Ja, bin ich durchaus bei dir. Ich meine, einen gewissen Leistungsgedanken sollte man natürlich haben, beziehungsweise auch sozusagen Reflexionsschleifen, wie man diese Leistung sozusagen konstant verbessern kann. Also das macht durchaus Sinn, aber die Art und Weise, wie jetzt das Schiedsrichterwesen in Österreich in den letzten Tagen vor allem in der Öffentlichkeit, nämlich von den eigenen Verantwortungsträgern dargestellt wurde, ist natürlich ein Wahnsinn, ja. Ich meine, für die Medien, für uns ein gefundenes Fressen, aber eigentlich müsste man hier beim ÖFB möglichst schnell reagieren. Ich bin nur leider ein wenig skeptisch, dass das passieren wird. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird so ein Aussitzen von Problemen werden. Und es wird sich, wenn das in der jetzigen Konstellation so bleibt, wird das österreichische Schiedsrichterwesen aus meiner Sicht keine besonderen oder keine Sprünge nach vorne machen.
Was schwierig ist, weil es kann dann tatsächlich auch mit einer Fehlentscheidung um einen Punkt gehen, ob ich dann im oberen oder unteren Playoff bin. Also um das jetzt wieder zum Sportlichen hinzudrehen, da brauche ich dann halt auch wirklich richtig, richtig gute Leute, die, und da kann man jetzt eigentlich mit der Mentalität wieder reingehen, wenn ich so unter so einem Druck arbeiten muss, dann passieren halt natürlich Fehler. Das heißt, ich brauche einfach gerade in diesen vielen, vielen Entscheidungsspielen, wo es dann um richtig, richtig viel Geld geht, Richtung Euroleague, Richtung Champions League, Richtung oberes, unteres Playoff, da brauche ich dann halt auch einen Schiedsrichter, der gut beieinander ist, körperlich und geistig und die richtigen Entscheidungen trifft. Und das muss man, glaube ich, herstellen, weil sonst wird es schwierig, abgesehen davon, dass es peinlich ist.
Ja. Gut, ich glaube, es gibt noch viele andere Themen. Wir haben auch aus Zeitgründen ein paar Themen gestrichen, wie zum Beispiel die Situation beim St. Pölten mit der Transfersperre, auch wie es im Abstiegskampf aussieht. Auch das ist wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen zu früh, aber ja, vielleicht werden wir das dann an anderer Ort und Stelle dann weiterführen. Ja, danke für das nette Gespräch, lieber Georg, und wir freuen uns natürlich auch mal auf Feedback. Wenn ihr unseren 90 Minuten FM Journal hört, könnt ihr uns gerne schreiben an mannschaft@90minuten.at, und auch wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt für Gäste für den Podcast, bitte schreibt uns. 90 Minuten FM.